Wir kommen heute zu Teil 3 und das letzte Teil von unserer kleinen Predigtserie über den Himmel. Wir haben in der ersten Woche gesprochen über, was der Tod uns über den Himmel sagen könnte. Letzte Woche haben wir versucht, ein bisschen uns zu überlegen, wie könnte der Himmel überhaupt ausschauen. Und diese Woche als Abschluss wollen wir einige weitere kleine Aspekte über den Himmel sagen, anhand von den Lesungen von heute, die echt ein bisschen Herausforderung sind und vielleicht dazu verleiten können, das Evangelium eher als Drohbotschaft statt als Frohbotschaft irgendwie zu sehen. Dem aber nicht so ist, finde ich. Und also es geht auch gerade irgendwie viel um das Gericht. Heute das Thema des Gerichtes. Der Herr wird kommen, um die Erde zu richten. Und ich würde vielleicht als Titel oder als Grundgedanke von diesem, was ich mit euch teilen möchte, ist einfach diese Idee. Der Himmel ist der Ort des Triumphes, des Lichtes über die Dunkelheit. So, und jetzt haben wir ein paar Bibelzitate diesbezüglich. Das erste ist aus dem Psalm, das wir gehört haben. Und es geht so, nicht? Das wurde gelesen vorher, haben wir gehört, jauchzt vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Und das scheint ein bisschen counterintuitive zu sein, weil also Gericht und Tempelzerstörung und Ende der Welt und Kriege und Aufruhr und Mord und Totschlag und jauchzt vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Oder die Gedanke nicht, dass wir vor dem Richterstuhl Gottes irgendwann mal stehen werden und Rechenschaft ablegen müssen für unsere Werke und so. Und hier der Psalmist ist in total Jubelstimmung, weil Gott kommt, um die Erde zu richten. Also irgendwie scheint es nicht ganz eindeutig zu sein oder einleuchtend zu sein, warum das so ist. Und ich würde gerne mit euch so drei Grundgedanken mitteilen, warum ich glaube, das mit dem Gericht oder der Weg zum Himmel, der Weg zu dem Ort des Triumphes, des Lichtes über die Dunkelheit läuft gerade über das Gericht. Und ich glaube, die Lesungen geben uns so drei Elemente davon, dass sie uns ein bisschen klar machen. Und die erste Gedanke ist das Thema, also diese drei Gedanken eben vorauszuschießen, sind Verantwortung, das Ringen und die Freiheit. Also erstens Verantwortung. Und das sieht man in der ersten Lesung, oder in der zweiten Lesung besser gesagt, von Paulus, wo er sagt, wir hören aber, dass einige von euch alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Nicht? Weil es gab halt einige Leute da, die sagten, ja gut, ich meine, Jesus kommt eh bald und dann müssen wir nicht mehr um die Dinge der Welt kümmern, das ist nicht so wichtig, was wir hier machen, hier unten, der Himmel kommt sowieso. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht so. Wir haben eine Verantwortung, für was wir hier jetzt machen. Und hier, es geht um das Thema, dass eben, also die Idee des Gerichtes, dass wir mal in Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, das ist ja nicht nur irgendwann mal, sondern wir merken das in jedem Augenblick, oder? Also wir merken da einen Unterschied ist, ob ich jetzt ein Whopper oder ein Big Mac esse, ist eigentlich nicht so wichtig. Ich meine, es ist irgendwie wichtig vielleicht, aber es ist nicht dasselbe wie, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Also das innere Empfinden vor dieser Fragestellung ist ganz anders. Und das kann ich auch nicht irgendwie abschalten. Nicht mein Gewissen, das mich richtet vorher, macht das nicht oder macht das? Sagt die Mama der Wahrheit? Und irgendwie sagt etwas, ah nein. Und nachher sagt, also währenddessen sagt es, während ich die Tat tue, was machst du da gerade? Mach das nicht, was machst du um Himmels Willen? Mach das nicht. Oder sagt, hey, großartig, weiter so. Und nachdem richtet es mich und sagt, was du gerade gemacht hast, war ziemlich blöd. Oder es war großartig. Und dieses Gewichtung, dieses Gerichtetsein in diesem Moment, einfach ein Zeichen dafür, dass wir eine Verantwortung haben. Und die Verantwortung haben wir, weil wir freie Wesen sind. Und das ist ja großartig, das ist ja wunderbar, nicht, dass wir frei sind. Und wir merken irgendwie, dass da, wir stehen dagegen ein Gegenüber, also diese, wir sind irgendwie unendlich in die Verantwortung genommen. Nicht? Also da gibt es nicht ein bisschen Ja oder ein bisschen Nein. Es kann nicht etwas, was ich irgendwie auch ablegen könnte, wenn es irgendwie kulturell bedingt wäre, könnte ich es ja ablegen, aber ich kann es nicht ablegen. Also meine Verantwortung von meinem Gewissen ist einfach, also das lässt mich nicht los. Ich kann es versuchen zu verdrängen, vielleicht ein bisschen, im Untergrund zu schieben, aber ganz los kann ich es einfach nicht werden. Nicht das Typische, was ich euch mal ein paar von euch mal erzählt habe, nicht wie jemand herkommt und sagt, Frau George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache und dann irgendwann, wo ich dann zum Punkt komme, irgendwie versuche, also mit viel Respekt und Wertschätzung und so, aber irgendwann zu sagen, hey, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, um mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst. Warum sagst du es dann überhaupt? Nicht? Dieses Gespür, dass da gibt es etwas in uns, wo wir einfach verantwortlich sind, nicht für das, was wir tun. Und also lange Rede, kurzer Sinn, was dieses Thema, glaube ich, vor allem sagen will, es ist nicht belanglos, wie wir leben auf dieser Erde. Es ist nicht wurscht, ob du Mutter Teresa bist oder ob du Adolf Hitler bist. Ist nicht einfach alles egal. Und dieses Ort des Triumphes, des Lichtes über die Dunkelheit, also die Idee des Himmels in diesem, insofern, ich finde es etwas Wunderschönes, weil wenn der Himmel ein Ort wäre, wo Böse und Gute sowieso wurscht wäre, das wäre ja gerade die Hölle. Also so ein Himmel möchte ich nicht sein, nicht, wo es eh egal ist. Und das ist ja gerade das Großartige, nicht, von diesem Idee, dass der Himmel ist ein Ort, wo einfach nur das Gute weilt. Und das Böse einfach keinen Platz mehr hat. Und zugleich aber auch ist es eine Aussage über diese Erde, nicht, dass es eben nicht egal ist, wie wir hier leben. Weil wenn es egal wäre, dann könnten wir ja hier schließen und nach Hause gehen und die Tür zumachen. Und ich gehe auch an der Ranch in Kanada, das wäre ziemlich cool. Nicht? Und vergessen wir das Ganze mit Glaube und Religion und so. Nicht, weil es ja eh wurscht alles, letztendlich. Nicht, weil wenn es kein Gericht gäbe, dann ist letztendlich, was der Mensch macht hier und in diesem Augenblick, völlig egal. Weil da gibt es auch kein Gutes und kein Schlechtes. Da gibt es auch kein Schönes und kein Hässliches, weil letztendlich endet eh alles in einem selben Grab. Gut, also das ist das Erste. Der erste Gedanke ist das mit der Verantwortung. Und diese Verantwortung gegenüber der Gerechtigkeit und der Wahrheit, wie Papst Benedikt sagt mal sehr, sehr schön, diese Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte und Barmherzigkeit sind nicht nur Theorien, sondern sie sind, oder anders gesagt, Gott ist. Das heißt, wenn wir vor unserem Gewissen stehen, stehen wir nicht vor irgendetwas, irgendwelche Ideen, sondern vor Gott selber, dessen Abbild wie wir sind. Und deswegen ist es so schön, dass dieses Verantwortung gezogen sein ist ja nicht etwas, was von außen aufgeproppt sind, sondern es ist eine innere Richtschnur, unsere eigene Natur, unser eigenes Dasein. Nicht? Wenn ich dagegen mein Gewissen gehe, dann ist es ja nicht, dass jemand da von außen mit dem Zeigefinger sagt, hey, du hast was Falsches gemacht, sondern ich beurteile mich ja selber. Ich merke ja selber, dass ich da etwas Falsches gemacht habe. Oder etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Lobenswertes. Und daher ist der erste Schritt auch Richtung Himmel, ist einfach mal die Grundsachen des Dekalogs, nicht von diesen 10 Geboten, dieses. Ich kann mich ja mal erinnern, wenn meine Mutter, als ich eingetreten bin, sagt, also als ich in den Orden eingetreten bin, vergiss mal das mit der Heiligkeit und alles, ja? Ich bin glücklich, wenn du einfach die 10 Gebote am Ende des Tages haltest. Und das hat mich sehr beeindruckt irgendwie, weil sie auch, ich glaube, auch irgendwie ein wirklich Recht hatte damit, nicht? Weil wie oft merken wir, das ist gar nicht so einfach, die Wahrhaftigkeit, die Authentizität zu leben, nicht die Dinge zu machen, so, wenn es push comes to shove, doch ein bisschen deine Prinzipien nicht hintergegen zu gehen, die Nächstenliebe wirklich in all ihrer Radikalität zu lieben, nicht hinter jemanden seinen Rücken zu reden und so. Gar nicht so einfach. Also erster Gedanke ist, der Himmel ist der Ort, einfach wo, also erstmal ein Ort, also der Resultat des Triumphs, des Lichtes über die Dunkelheit. Warum? Auch deswegen, weil es einfach ein Zeichen ist, dass oder ein Ort ist, wo wir es geschafft haben, mit der Hilfe Gottes Verantwortung über das eigene Leben zu übernehmen. Und dass es nicht belanglos ist, eben ob wir ein Heiliger waren oder ein Teufel. Nicht? Und beides steht uns vor. Durch die Freiheit können wir hier beides sein. Ich kann beide Richtungen gehen. Nicht? Jede Entscheidung, die ich treffe, bringt mich eher Richtung Heilig sein oder eher Richtung Teufel sein eigentlich. Und deswegen auch C.S. Lewis mit seinem genialen Buch Die große Scheidung. Nicht, ich muss entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Gut, und dann zweiter Gedanke ist eigentlich nicht das, sondern genau das. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das heißt, kleine Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen in Tirol und der Pfarrer dort, wo ich einen Vortrag gehalten habe, erzählt mir diese Geschichte, was für ihn eine seiner intensivsten Momente war in seinem Leben als Priester. Und das ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum er das so sagen würde. Aber gut, er sagt, es ist irgendwann Nachmittag, Freitagnachmittag, es ruft die Krankenschwester an und sagt, können Sie vorbeikommen, jemand liegt im Sterben und Sie wollen aber auch gleichzeitig Hochzeit feiern, ist das okay? Und übrigens sind beide aus der Kirche ausgetreten. Und der Pfarrer sagt, ja gut, schauen wir mal, ich kann aber schon kommen, also ich komme schon. 15 Minuten später bereitet sich vor, war schon im Auto, ruft die Krankenschwester und sagt, sie müssen nicht kommen. Ein, schon wieder den Namen vergessen, ein Standesbeamter, danke, mein Gedächtnis ist der Joachim. Er zeigt mir ständig vor. Gestern erzählte die Geschichte, dass er so sich erinnert hatte, dass ich meine Schlüssel, die ich suchte, in meine Hosentasche hineingesteckt habe. Und ich nur in die Hosentasche schauen musste, und da ist sie. Und so war es auch. Also der arme Joachim muss zwei Gedächtnisse haben. Eines für den Fall George, einer für sich selber. Ja gut, und dann sagt er, ja, also der Standesbeamte, der wird das machen mit der Aufzeit, sie müssen nicht kommen. Und dann sagt er, okay, gut. Aber das ganze Ding hat er nicht losgelassen. Und 3 Stunden ruft er später wieder im Krankenhaus an und sagt, also ich kann, also brauchen Sie noch was oder so? Nein, alles schon okay, passt und so, müssen nicht kommen. Ja, aber ich würde gerne kommen. Und dann, ja, kommen Sie halt, aber müssen nicht kommen. Gut, dann kommt er in den Raum hinein und dann sieht er halt, das ist die Frau, die liegt im Sterben, ist eine Ärztin gewesen, die war auch sogar bei Ärzte ohne Grenzen, die war 33 Jahre alt. Und ihr neuer Ehemann, dem sie 2 Stunden vorher oder 1 Stunde vorher geheiratet hat, nicht, sie steht dann irgendwo und telefoniert und er redet dann zu den Verwandten und sagt, ja, bitte könnt ihr mal kurz rausgehen, ich würde gerne mit der Frau reden. Und dann fragt er halt sie, ob sie sich vorstellen könnte, nicht ob sie jetzt, also diesen Schritt, ob sie mal überlegt hat, vielleicht wieder, also ob war das irgendein Grund, hat die ja den Priester angerufen. Also aus irgendeinem Grund wollten sie, obwohl sie aus der Kirche ausgetreten waren, den Priester dabei haben. Er sagt, ja, also wollen Sie den Schritt machen? Also die können gerne, super einfach, sie war anscheinend noch voll da, also sie war im Todeskampf, aber sie war noch geistig voll da. Sagt, sie müssen nur nicken, sie müssen nur ein Zeichen geben. Also er hat ein bisschen erklärt, wie das jetzt vor sich geht und dann können wir die Krankensalbung machen, also Eintritt, Krankensalbung, Lossprechung, Begleitung zum Himmel. Ja. Und sie sagt ja und mit einem großen Strahlen, lächelndes Gesicht, sie möchte das machen. Gut, dann geht er raus, den Verwandten das zu erklären und sagt, ja, sie wird gerne in die Kirche wieder eintreten. Und in dem Moment rennt der Ehemann, der Neue, in das Zimmer hinein, schließt die Tür und währenddessen erklärt er halt weiter, was er machen wird. Er macht die Tür auf und hört nur noch, wenn du das machst, dann wird das unser erster Ehestreit sein. Und dann kommt der Mann hat nicht verstanden, dass der Priester das gehört hat und er kommt jetzt in diesen Spannungsfeld hinein, in diesem Zimmer, sagt, ich hätte die Luft mit einem Buttermesser schneiden können. Es war einfach unglaubliche Spannung, obwohl der Mann erstmal weiter telefoniert hat dann gleich und so. Und dann macht er halt, also macht das ganze Prozedere mit der Frau und sie kommt dann lächeln und dann betet er gemeinsam mit ihr. Dann inzwischen hat der Ehemann sich wieder genähert zu dem Bett. Betet noch mit ihr sogar das Vaterunser und den Gegrüßt heißt du Maria. Sie konnte es nicht sehr schnell sagen, aber sie konnte sich noch erinnern, nicht von früher. Sie hat das Vaterunser mit ihm gebetet, das Gegrüßt heißt du Maria mit ihm gebetet. Und dann hat er eingeladen, die ganzen Verwandten ein Kreuzzeichen zu machen, auf die Stirn, so ein bisschen als Verabschiedung von ihr. Und er kommt dann hin und gibt ihr einen riesen Zungenkuss. Und für ihn war das so zuwider, also der Priester, der Pfarrer, weil er sagte, sie konnte fast nicht mehr atmen, die war in Atemnot, ja. Und das war irgendwie so, einfach nur, no? Und als würde er gar nichts irgendwie verstehen, was jetzt eigentlich losgeht. Und dann in dem Moment, wo er jetzt die Lobsprechung gibt, nicht der Ehemann stand daneben und er springt zurück, regelrecht, nicht 2-3 Meter zurück. Einfach als, und das war so stark für ihn, nicht also den Priester das zu erleben, dieses Licht und die Dunkelheit, dieses Ringen um diesen Menschen, nicht die sie strahlt und eher ein Mann, der auf eine ganz andere Wellenlänge ist und im letzten Augenblick, und was für ein Wert nicht eine Menschenseele haben muss. Nicht? Da, also ihm war einfach so ein unglaublicher Moment ein Erlebnis von dieses Ringen, das es gibt, diese unsichtbare Welt, die manchmal ein bisschen zum Vorschein kommt, zwischen dem Guten und dem Bösen irgendwie. Nicht, dass er das ganz stark wahrgenommen hat. Und ich habe mich an eine ähnliche Situation erinnert, wo ich einmal manchmal schenkt Gott einem so etwas. Nicht, ich war auf dem Weg nach Wien mit dem Auto, weil jemand angeboten hat oder die wollten halt beichten und da sage ich niemals nein nach meiner eigenen Beichte, die mein Leben ein bisschen gerettet hat. Und dann am nächsten Morgen bin ich dann zurück nach Salzburg gefahren und auf dem Weg, ich war fast wieder in Salzburg, weil ich hatte um 8 Uhr mit jemandem einen Termin, der dem ich unbedingt, also schon lange versucht habe, mit denen zu reden, und dann Absage, nicht? Also kurz vor Salzburg Absage, doch nicht, ja, das ist super, jetzt bin ich die ganze Zeit gefahren, ich lege auf und Telefon klingelt sofort wieder und dann sage ich ihm, ja, ich habe dir doch erzählt von meinen Eltern, nicht, die sind jetzt über 70 und die waren 40 Jahre nicht in der Beichte und sie wären jetzt bereit zu beichten. Und er sagt, ja, wo wohnen die denn? Das hat er mir gesagt, und ich habe aber meine Karte geschaut, das war die nächste Ausfahrt. Und ich sage, ja gut, ich kann in 10 Minuten da sein. Und ich sage, what? Und ich war total überrascht und so. Und ich, gut, aber er hat sie ja schnell angerufen, die waren bereit, sie hatten Zeit, ich gehe hin. Nehme die Beichte ab, komme raus und das Telefon klingelt wieder. Nicht? Und dann ruft ein Bekannter an und erzählt mir von einem Mädchen, das ich kannte, die so 28, 27 war, weiß mir genau, die sich gerade mit 3 weiteren Freundinnen zu viert in einer Wohnung in Berlin mit Hilfe der Dignitas von der Schweiz das Leben genommen hatte. Und also ich war baff. Ja. Also ich kannte sie, sie hatte Probleme mit Depressionen, aber sie war auf dem Weg raus und sie hatte endlich ihr Studium abgeschlossen, hat sie einen Freund gehabt. Und diese Organisation, Sterbehilfeorganisation, die immer sich zeigt, wie, ja, wir werden alte Menschen helfen, die einfach total nur leiden und so. Die gehören alle ins Gefängnis, diese Leute, ja. Unglaublich. Und ich war so fertig und ich saß aber nur da. Ring. Hallo. Ja, Frau George, ich habe doch erzählt, meine Freundin, die war auch 28, die hat Krebs gehabt, sie ist im Krankenhaus und sie ist jetzt bereit, die Beichte zu machen. Wo bist du denn? Bist du in Salzburg? Bist du in Wien? Ich bin gleich in Salzburg. Bin hingefahren, habe die Beichte abgenommen. Sie ist eine Woche später gestorben. Ist mit so einem Lächeln und so einem Strahlen. Und ich habe gedacht, boah, es war noch nicht mal 11 Uhr. Nicht? Und das war so Licht, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit. Es war unglaublich. Ja? Und dieses Ringen. Und das ist, was Jesus, glaube ich, auch ansprechen möchte. Nicht? Dieser Krieg, zum Beispiel für diese eine Frau, das war ja in ihren Herzen. Das war ja nicht draußen. Sondern es war in ihren eigenen Herzen dieser Krieg, der da stattgefunden hatte. Und ich denke, eben der Himmel ist der Ort des Triumphes über dieses Ringen, über diesen Krieg. Das ist endlich der Friede, endlich das Angekommensein, endlich die Freude. Und dann ganz kurz noch eine letzte Idee. Und das ist das hier, was wir im Tagesgebet, das scheint so widersprüchlich zu sein, aber dass die Freiheit proportional ist zu der Größe dessen, das, was wir erwählen. Das scheint irgendwie nicht sehr counterintuitive zu sein. Wie können wir frei werden, wenn wir unseren Willen unterwerfen? Und ich glaube, das merken wir aber, dass Entscheidungen uns wahnsinnig befreien können. Und Entscheidungen zum Beispiel jetzt endlich dieses Studium zu machen, statt das andere. Ich habe mich lange rumgequält, was werde ich überhaupt studieren? Und dann endlich habe ich die Entscheidung getroffen und das ist total befreiend. Wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt heute gehen wir Sushi essen, nachdem wir lange diskutiert haben, was wir überhaupt essen werden. Nicht jetzt endlich, ist eine Riesenbefreiung irgendwie. Und im Kleinen natürlich, nicht? Aber die größte Befreiung sicherlich ist die Liebe. Und wie Papst Johannes Paul II. Mal sagte, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Nicht? Dass ich mich endlich meine Freiheit ja binde. Die Freiheit ist da, um mich zu entscheiden. Und je größer das Gut ist, das ich erwähle, desto freier werde ich sein. Und deswegen ist auch der Himmel ein Ort der absoluten Freiheit. Nicht, wo der Mensch aber seine eigene Größe auch merkt, nicht zu was er eigentlich fähig gewesen ist, zu was ihm Gott emporheben wollte. Nicht, dass Gott fähig ist, einen Menschen zu einem Heiligen zu machen, indem er seine Freiheit eine Bestimmung gibt, die der Himmel ist, die Gott ist, die das Gute ist, die das Schöne ist. Und zudem möchte uns auch der Herr helfen und die Kraft geben, das zu tun. Es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu leisten, erste Stelle, sondern die Gabe zu empfangen, die Gott uns geben will und um dort halt anzukommen. Und das braucht immer wieder, ich habe gestern ein Zitat, damit möchte ich schließen, von dem Erwin McManus gefunden, was mir sehr gefallen hat. Also der Himmel ist nicht einfach, okay, ist egal, was ich hier mache und legen wir belanglos und Heiligsprechung der Mittelmäßigkeit in unserem Leben, sondern der Himmel ist schon ein Ort, das Resultat dieses Triumph des Lebens, des Lichtes über die Dunkelheit, in dem wir Verantwortung übernehmen, in dem wir bereit sind zu ringen mit dem Dunkelheit, um uns zu entscheiden für das Licht, und dann aber auch uns ganz für die Sache des Herrn einzusetzen, unsere Freiheit einzusetzen, um die Heiligkeit anzustimmen. Nicht? Also Jesus never came to make life easy, but to give it meaning. Jesus never came to give us safety and security, but to give us significance and purpose. Amen.